Herzlich willkommen zur E-Schorle, eurem eHealth Tech Talk. Wir servieren euch echtes Praxiswissen, frisch eingeschenkt, ganz ohne trockenen IT-Sprech. Lockere Experten-Talk auf Augenhöhe für alle, die im Gesundheitswesen digital durchstarten wollen. Und in diesem Sinne Prost und auf geht's. Hey Freddy, sag mal, wir beide reden ja quasi fast tagtäglich über die Telematik-Infrastruktur, über die ganzen neuen Gesetze, technische Sprünge und Möglichkeiten. Aber Hand aufs Herz und wenn wir ehrlich sind, meistens klingt das ganz schön trocken für Außenstehende, eher so ein bisschen nach IT-Wüste, oder? Was meinst du?
Absolut, Tobi. Genau deshalb machen wir jetzt die E-Schorle. Wir wollen endlich die Brücke schlagen zwischen diesen ganz komplexen regulatorischen Anforderungen und dem, was in der Klinik oder der Praxis am Ende wirklich ankommt.
Ja, genau. Also der Name ist Programm. Wir nehmen uns die wichtigsten Themen einfach der E-Health-Branche vor. Wir besprechen sie locker, als säßen wir ganz gemütlich bei einer kühlen Apfelschorle zusammen. Ohne oder zumeist ohne Bullshit-Bingo, aber dafür mit echtem Mehrwert für den Alltag für und für euch.
Und ich denke, vor allem auch wirklich auf den Punkt gebracht. In jeder Folge sollten wir schauen, wo die Reise im digitalen Gesundheitswesen hingeht. Immer zukunftsorientiert und direkt mit einem Puls an der Zeit. Wir laden spannende Gäste ein, mischen die Meinungen durch und schauen, welche Konzepte in der Praxis wirklich schmecken. Ich glaube, das ist das, wofür wir stehen sollten.
Also, wenn ihr wissen wollt, wie Digitalisierung im Gesundheitswesen wirklich funktioniert, ohne dass euch nach 5 Minuten der Kopf raucht, abonniert die E-Schorle ab jetzt regelmäßig überall, wo es Podcasts gibt.
Liebe Gäste, lieber Tobi, Gefühl kommt gerade ein Gesetz nach dem anderen. Ne? Wir haben GEDIG, Beitragsstabilisierung, Apothekenreform. Ich glaube, da müssen wir einmal ein bisschen genauer hinschauen, was das Ganze bedeutet und was es auch für die verschiedenen Leistungserbringergruppen bedeutet. Und eigentlich auch, wie läuft denn so ein Gesetzgebungsverfahren? Ne? Da geht eine Menge Gespräche, so. Wir haben Gerüchte. Heute, am 15.07. hat das Kabinett GEDIG entschieden. Wir haben 2 erfahrene Gäste dafür eingeladen. Tobi, sag mal was.
Ja, genau. Wir gucken uns das heute mal näher an, wie das mit den Gesetzen so läuft. Ja, und dazu haben wir mit dabei Rania Abbas. Die leitet nämlich den Public Affairs Bereich bei der Meyerhofer AG. Und mit einem Master of Science im medizinischen Prozessmanagement verbindet sie mit über 12 Jahren Erfahrung im digitalen Gesundheitswesen, Gesundheitspolitik, IT und Versorgungspraxis. Ehrenamtlich, das kommt noch dazu und hilft uns natürlich sehr beim Verstehen, leitet sie die BVITG-Arbeitsgruppe TI in der Versorgung, insbesondere die Taskforce EPA für alle seit 2023 und repräsentiert den stationären Sektor auch heute und damit auch die KISS-Perspektive und vom Gesundheitswesen. Und seit diesem Jahr hat sie uns verraten, promoviert sie auch im Bereich der Endometrioseversorgung in Deutschland und analysiert Sekundärdaten aus der EPA für alle. Und dazu engagiert sie sich auch für den Nachwuchs im Gesundheitswesen, unter anderem als ehemalige Sprecherin der BVITG GenNext und ist im Orga- und Moderationsteam der LVLUP Health. So, dann haben wir noch jemand mit dabei heute, nämlich die Annette Rennert. Da freuen wir uns auch sehr. Annette ist Fachärztin für Allgemeinmedizin in der Praxis im Kaiserviertel in Dortmund, in der Mitte. Die Praxis ist eine hausärztliche Gemeinschaftspraxis, Annette, und eine diabetologische Schwerpunktpraxis und bietet hausärztliche, internistische und diabetologische Versorgung an. Und insofern bringst du uns die Perspektive aus der ambulanten Versorgung mit und auch so einen Blick auf den Praxisalltag. Was bedeutet das denn dann alles für uns? Ne? Und im PVS, in der EPA, E-Überweisung, Patientensteuerung, all diese ganzen Dinge. Und gibt es vielleicht auch Entlastung für Ärztinnen und Ärzte und auch Teams oder ist das nur Stress? Ja. Also ganz herzlichen Dank an euch. Schön, dass ihr da seid und freuen wir uns und sind mal gespannt, was wir finden. Aber lass doch mal vorne nochmal anfangen, Frederik. Vielleicht kannst du kurz in der Einleitung was sagen. Ist es irgendwie eher Geschwindigkeit für dich, Gesetzgebung? Oder ist es jetzt mit den vielen Gesetzen auch da, wo wir eigentlich hin wollten?
Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall spürbare Bewegung, positive spürbare Bewegung. Aber die Gesetze, die wir auch gerade irgendwie heute ein bisschen stärker betrachten wollen, haben auch unterschiedliche Schwerpunkte. Ne? Das heißt, so wir, das geht nicht alles irgendwie diese eine Richtung, sondern mit dem GEDIG, da schauen wir auf Digitalisierung und Datengesetze. Das heißt so mehr Richtung Gematik, Hersteller und Co. Mit dem Beitragsstabilisierungsgesetz, da gucken wir auf die Kosten. Ne? Das geht Richtung Kasten, das geht Richtung quasi dann auch hausärztliche Versorgung und allen drum dran. Also da schauen wir drauf sozusagen, wo wird was gestrichen, vielleicht eher. Ne? Das ist ein Beitragsstabilisierungsgesetz. Und mit dem Apotheken- und Kompetenzgesetz ist eher das Gesetz zur Weiterentwicklung der Apothekenversorgung. Also wie können wir in diesem Schwerpunkt mehr machen, sozusagen, was wird dort mehr in die Hand gegeben. Deswegen sind das drei verschiedene Ansätze. Grundsätzlich können wir da sagen, Geschwindigkeit allein reicht aber auch nicht, ne? Sondern entscheidend ist am Ende, wer operationalisiert hier Vorgaben, ne? Wer bezahlt die Umsetzung, was hat das für Impact auf Systeme, die jetzt im Markt sind, ne? Das heißt, weil das hat immer Auswirkungen auf alle, wie können wir damit umgehen, und dann ist auch wichtig, so kommt der Nutzen eigentlich irgendwo an. Ne, das ist einfach ein wichtiger Part. So, weil nach vielen Jahren der ganzen Einzelprojekte, die wir haben, ist das wieder auch ein gutes Gesamtpackage, wo wir sagen, okay, ist safe enough to try, und wir gehen mal sozusagen die nächsten Schritte.
Ja, jetzt hast du ganz viele Gesetze gesagt mit ganz vielen Buchstaben. Was mich ja immer fragt, und dann höre ich immer, weiß nicht, wie es euch geht, ja, da ist jetzt wieder ein Meilenstein und das ist jetzt durchs Kabinett und das ist, weiß ich nicht. Da glaube ich, müssen wir einmal drauf gucken. Ranja, du bist jemand, die da, glaube ich, auch echt Ahnung hat. Vielleicht kannst du uns einfach mal sagen, was bedeutet denn, es gibt jetzt einen Referentenentwurf, oder was muss man eigentlich machen, bis so ein Gesetz final ist und bis es dann quasi bei Annette ankommt?
Ja, gute Frage. Es sind auf jeden Fall ganz, ganz viele Schritte, die da erstmal passiert werden müssen, damit ein Gesetz in Kraft tritt. Der Referentenentwurf ist ein ziemlich, frühes, junges Stadium eines Gesetzes, in dem zuständige Ministerien ihr Entwurf eben einbringen, das dann über verschiedene Verbände und Länderanhörungen übers Bundeskabinett zu einem Regierungsentwurf werden. Wenn es dann das Kabinett und auch Bundesrat passiert haben, geht es dann in den Bundestag. Das geht dann weiter, bis es dann schlussendlich irgendwann im Bundesgesetzblatt steht und dann auch in Kraft tritt. Und damit zeigt sich ja auch die verschiedenen Gesetze, die Fred gerade schon angesprochen hat. Ne? Das GEDIG, ganz, ganz aktuell, top aktuell, heute erst im Bundeskabinett beschlossen wurden. Und damit liegt jetzt der Regierungsentwurf vor und das parlamentarische Verfahren kann beginnen. Beim B-Stab-G ist es so ein bisschen weiter schon. Und da schauen natürlich jetzt alle noch mal ein bisschen näher drauf, weil, wie Fred auch schon gesagt hat, da geht es halt sehr, sehr viel um Sparmaßnahmen, sehr viel darum, wo auch vor allem jetzt, wenn ich aus der stationären Perspektive und den Kunden der Meierhofer AG sprechen darf, dieser Reformdruck mit auf diesen Sparzwang trifft. Und das ist keine leichte Situation, auf der einen Seite die Vorteile der Digitalisierung zu präsentieren, wohingegen wir auf der anderen Seite natürlich die Sparmaßnahmen mitdenken müssen. Das heißt, wir und unsere Aufgabe ist es gerade einfach auch beratend tätig zu sein neben den ganzen Gesetzgebungsverfahren. Und da ist es je früher, desto besser, und je mehr Input man da seinen Kunden mitgeben kann, desto sicherer fühlen sie sich. Und das ist gerade unser Outcome.
Das glaube ich. Und ich glaube, da gibt es wahrscheinlich auch viel Beratungsbedarf. Insofern, Annette, wenn du das alles hörst, ja, und du bist mitten in der Sprechstunde, dann hörst du Gesetze kommen und da deutet sich was an. Wie ist das? Was würdest du sagen? Guckt man da lieber, dass man frühzeitig da drauf schaut und guckt, was da kommt? Oder schaut man sich das erst an, wenn es dann soweit ist? Wie geht's dir da so?
Ja, also so eine gewisse Resilienz mussten wir ja entwickeln aus den letzten Jahren. Ich glaube, das haben alle immer mitbekommen. Andererseits ist es natürlich auch so, dass manche Dinge dann auch relativ schnell kamen, von denen man dann so ein bisschen überrumpelt wurde. Ja, also ich glaube, ehrlich gesagt, dass die Stimmung gerade relativ gedrückt ist bei allen und auch alle sehr, ja, also diesen Optimismus, den ich ja immer versuche zu verbreiten bezüglich Digitalisierung und Prozessen und all diesen Dingen, wenn das quasi durch so eine Ungewissheit, auf so eine Ungewissheit trifft, was denn in der Zukunft ist und was Anja gerade auch schon gesagt hat, nur dass es dann darum geht, dass auf einmal vielleicht gar keine Gelder mehr zur Verfügung stehen, wo man sich vielleicht gerade überlegt hätte, dass man doch vielleicht was verändern möchte. Ich glaube, das ist schon eine ganz schwierige Situation. Und wie gesagt, die Stimmung so unter meinen Kollegen ist, glaube ich, gerade nicht sehr gut, muss man sagen, ne? Weil man einfach nichts hat, woran man sich gut halten kann. Oder wo man, also dieses Sicherheitsgefühl fehlt gerade allen. Ne?
Mhm. Jetzt ist ja, in dem, wenn wir mal ein bisschen eintauchen in dem GEDIG, stehen ja auch eigentlich ganz gute Sachen drin, ne? So, dass man zum Beispiel die EPA stärker in die Versorgung bringen soll. Und eigentlich klingt das ja für ambulante Leistungserbringer erstmal ganz, ganz positiv. Man hat mehr Informationen. Aber wie gestaltet sich das denn im Praxisalltag? Oder auch was würdest du dir da vielleicht wünschen aus deiner ambulanten Tätigkeit?
Also ich finde auch viele Dinge wirklich gut, weil ich glaube, wir brauchen Veränderung. So wie wir es jetzt gemacht haben, die ganze Zeit funktioniert es nicht. Und wir müssen da irgendwie auch schneller werden. Das hat Fred ja auch gerade schon gesagt. Und da muss es Impulse geben, dass man auch so ein bisschen in die richtige Richtung geschubst wird. Aber was halt am wichtigsten ist, ist, dass hinterher auch was rauskommt, was halt spürbar wirklich dann auch hilft vor Ort. Ja, also wenn es immer nur darum geht, ihr müsst sparen, ihr bekommt weniger Geld und es wird alles noch immer viel mehr und viel aufwendiger und es kommt dann auch noch so ein Zwang dahinter. Ich glaube, da machen viele dicht und sind dann quasi, steigen gedanklich dann komplett aus. Und das ist ja was wir auf gar keinen Fall wollen und was ja auch der Grund dieser ganzen Geschichte ist ja, dass wir die Gesundheitsversorgung verbessern. Ja, das ist ja unser Anliegen. Und ich glaube, dass das schwierig ist, das gerade so zu erreichen.
Wenn man so ein bisschen jetzt in den Klinikalltag schaut, Ranja, so, wie wirkt sich das, die EPA jetzt quasi dort aus? Weil primär seid ihr ja auch nicht nur Nutzer, sondern eigentlich eher Datenlieferant für die EPA und alle anderen bauen darauf auf.
Ja, also das muss man differenziert beantworten tatsächlich. Also ganz klar, und das nehme ich jetzt schon mal vorweg, die EPA ist, so wie sie jetzt eingeführt wurde im Jahr 2025 im Januar, das größte Digitalisierungsprojekt in Deutschland, wenn nicht sogar in Europa. Das heißt, egal was jetzt die letzten 20 Jahre waren, und das hört man ja super oft, ne? Jetzt haben wir ja schon 20 Jahre an der EPA rumgemacht und jetzt haben wir gerade mal PDFs. Bei all den kritischen Stimmen glaube ich, dass wir auf einem super richtigen Weg sind. Das möchte ich vorwegnehmen. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass wir Unterschiede haben. Wir haben Unterschiede zum einen natürlich im niedergelassenen Markt mit den Softwareanbietenden. Und im Kliniksektor das Gleiche. Deshalb ist es uns und mir auch über den BVITG, aber natürlich auch intern bei uns immer super wichtig gewesen, transparent zu kommunizieren, wo wir gerade stehen. Mir auch von extern sozusagen die nächsten Ausbaustufen der EPA anzusehen und intern zu evaluieren, ist das so überhaupt im Klinikalltag möglich und umsetzbar? Also ich glaube, die EPA kann erst dann wirklich ihren Nutzen entfalten, wenn sie Mehrwert stiftet. Und das ist, und das ist ja auch kein Geheimnis, noch nicht der Fall im Kliniksektor. Das liegt daran, dass bis dato einfach in technischen Spezifikationen der Kliniksektor noch nicht ausreichend mitgedacht wurde. Und da geht es nicht darum, dass ein PVS ein kleines Kist ist oder vice versa. Es geht darum, Prozesse einfach neu zu denken und das mit seinen Kunden. Und das ist eine Sache, die kann man halt einfach nicht in so einer kurzen Zeit machen. Da sind wir gerade dran. Da haben wir auch eine super Zusammenarbeit mit der Gematik, mit dem BVITG. Aber wir als Herstellende sagen unseren Kunden, so wie es jetzt ist, ist es einfach schwierig, es umzusetzen. Wir sind natürlich trotzdem alle fristgerecht, haben die EPA ausgerollt und jetzt wird es darum gehen, zusammen die EPA zu dem zu machen, was sie werden kann. Und das ist einfach das Steuerungselement der Gesundheitsversorgung in Deutschland.
Jetzt haben wir über die Gesetze gesprochen, das ist ja häufig das Was und das Wie entscheiden dann später auch andere. Annette, wenn man jetzt so ein bisschen schauen würde, so du könntest sagen, so wünscht dir was, EPA, weitere Funktionen, allem drum dran. Was würdest du dir so von Softwareherstellern wünschen? Also jetzt nicht einfach nur sagen, ich will eine KI, die für alles für mich macht, sondern hättest du besondere Funktionen, Features, die dir auf jeden Fall wirklich helfen würden, in dem Datenhaushalt, den wir dann haben, dein Leben zu erleichtern?
Den wir haben oder den ich mir wünschen würde?
Den wir haben werden, im Konjunktiv, durch die EPA und allem drum dran. Und dann den Funktionen, wo du sagst, das rundet den Versorgungsprozess deutlich ab.
Ist ja auch bald Weihnachten, insofern heute darfst du loslegen.
Also ich finde, ich bin ja bekennender großer EPA-Fan und ich unterstütze das total und ich finde das super wichtig und richtig gut, dass es das jetzt gibt. Ich glaube aber, dass wir daran gesehen haben, dass eigentlich die Datenlage unser großes Problem ist und dass, wie Ranja auch gerade schon gesagt hat, auch in den Praxen es auch viele Prozessprobleme gibt und nicht nur ein Datenproblem. Ja? Und da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass wir die EPA quasi so als ersten Step nehmen und dass wir uns einfach über Gesundheitsdatenaustausch mehr unterhalten und dass wir quasi da nicht anfangen, wie wir es halt haben, so viele Silos zu haben, sondern dass wir quasi einen Gesundheitsdatenschatz haben, aus dem wir uns dann so bedienen können, wie wir ihn brauchen in den Praxen, in der Versorgung. Ja, da sind ja relativ viele Überschneidungen bei vielen Sektoren. Ja, also wir brauchen alle Diagnosen, wir brauchen alle die Medikation, wir brauchen alle Vitalparameter. All diese Dinge sind vorhanden, sind an unterschiedlichen Stellen. Wir müssen sie nur halt irgendwo zentral halten, damit wir alle darauf zugreifen können und dann sie quasi, das wäre jetzt der Wunsch an die Systeme dahinter für mich, also für meinen Use Case so aufbereiten, dass ich quasi eben nicht suchen muss, sondern dass ich ihn dann da habe, wo ich ihn gerade brauche, ne? Am Patienten, der vor mir sitzt, der ein Problem hat.
Darf ich da vielleicht noch ganz kurz was ergänzen zu? Weil ich glaube, wir haben uns da den perfekten Tag für unseren Podcast tatsächlich ausgesucht. Heute steht es nicht nur im Sinne von irgendwelchen Gesetzen, die nächste Stufe erreichen, sondern mit dem heutigen Tag gibt es ja auch den digitalen Medikationsprozess, den DGMP. Und ich glaube, dass ziemlich schnell sowohl im niedergelassenen Bereich und hoffentlich dann irgendwann auch im stationären Bereich die Mehrwerte entstehen, weil eben strukturierte Daten jetzt das Thema sind, Prozessanpassungen etc. Und was ich super positiv auch hervorheben muss, ist, dass eben diese Pilotierungsphase dieses DGMPs nun auf 2 Kohorten aufgeschlüsselt wurde. Das heißt, zum einen erstmal wirklich nur mit Leistungserbringenden des niedergelassenen Sektors und dann geht es nämlich zu Apotheken und im nächsten Schritt. Also es wird nicht mehr gehofft, dass es funktioniert, sondern es ist wirklich auch System dahinter. Bis es dann im Klinikbereich ankommt, dauert es wahrscheinlich noch eine Weile, aber das wollte ich einmal noch positiv hervorheben.
Ich fand auch ganz spannend, was du gesagt hast, Annette, weil Prozessgestaltung in eurem Praxisbereich, im Klinikbereich, ist ja auch schwer, was irgendwie per Gesetz vorgegeben werden kann. Und du sagst, dieses Zusammenspiel eben auch Industrie und Gesetzgebung ist da, denke ich, dann eine wichtige Frage und auch eine Übersetzung. Das Zweite, was du ja auch gesagt hast, ist Daten verteilen, ne? Also EPA, ja, da haben wir die Daten drin. Und heute ist ja auch in dem Beschluss, und deswegen, das wünscht ihr was. Wir haben jetzt gelernt, das ist vom Kabinett beschlossen. Es geht dann erst weiter in der Gesetzgebung, ja. Die Datenverteilung mit E-Überweisung ist, wenn wir es richtig wissen, eben auch sehr stark heute nochmal vorgehalten worden. Das heißt, wieder ein Papierformular, was geduldig an gelbe Tonnen an dem Straßenrand im Regen stand und damit verschickt wurde, dann elektronisch werden soll. Fred, vielleicht ganz kurz unseren Zuhörern, wenn wir E-Überweisung hören, dann denken wir immer noch, wir verschicken jetzt so ein Papier als PDF oder hast du da eine Idee, wie das dann wirklich sein kann?
Ja, ich würde halt schon sagen, so definitiv ersetzt das Formular nicht Papier zu digital. Also das E-Rezept ist zwar auch schon so gestartet, aber am Ende hast du da auch Funktionen wie Verfügbarkeitsanfragen und Co. durch die Systeme gehabt. Und hier ist bei der E-Überweisung wird das genauso sein und auch kommen, dass wir haben A, strukturierte Fragestellungen, die reingehen können. Wir können Dringlichkeitsbedarf abbilden. Ne? Wir können Terminvermittlungen starten. Also das heißt, wir haben dann nachfolgende Prozesse, die darauf aufbauen, die wir verknüpfen können. Also wir verknüpfen eigentlich Ketten miteinander und können auch in dem Rahmen bessere Vorinformationen für den Empfänger bereitstellen. Also es ist nicht eine reine Digitalisierung einer ASCII-Zeichens sozusagen in digital, sondern wirklich die Verknüpfung von Faden miteinander sozusagen, damit verschiedene Funktionen genutzt werden können und auch verschiedene Teilnehmer dabei sein können, die das dann auch nutzen werden. Wenn man schaut, so, das ist eigentlich ein guter Übergang für Annette nochmal in den ambulanten Alltag. Hast du denn Probleme mit Überweisungen? Also gibt es Sachen so, wo du sagst, das sollte auf jeden Fall nochmal viel besser werden, weil das nervt mich in dem jetzigen Prozess der Überweisungen an Fachärzte und Co.?
Vieles. hat man jetzt vielleicht gerade auch schon mal gehört, ja, eigentlich ein Fan davon, dass wir einfach besser zusammenarbeiten. Ja, und das ist, glaube ich, auch der Punkt, an dem man ansetzen muss, damit wir Gelder sparen, die wir gerade einfach nicht haben. Ja, weil wir viele machen das Gleiche und jeder will dafür natürlich entlohnt werden. Ja, und wenn wir da irgendwie mal eine Plattform finden würden, und da ist ja die EPA jetzt so der erste Ansatz, wo wir das erste Mal gucken können, zum Beispiel jetzt über die Medikationsliste, die jetzt dafür vielleicht gar nicht gedacht ist, aber das erste Mal sehe ich, wer spielt denn noch mit in diesem Game sozusagen, ja, also wer verordnet, wer, ne, also darüber kann ich mir indirekt Informationen ziehen und wenn wir jetzt zur Überweisung kommen, ja, natürlich ist das für mich wichtig, wo mein Patient hingeht, weil ich als Hausärztin habe mir ja so Gedanken gemacht, was hat der? Ich kann es nicht lösen, sein Problem, das heißt, ich möchte ihn weiterschicken. Ich schicke ihn ja aber nicht, eigentlich nicht weiter, weil ich jetzt gar nichts gemacht habe, sondern ich habe das ja vorbereitet. Ja, das heißt, ich habe schon mir Gedanken gemacht und die möchte ich eigentlich auch so strukturiert weitergeben, dass der Nächste nicht wieder bei Null anfängt. Ja, so ist es aktuell natürlich, weil der Facharzt kennt den Patienten im Zweifel gar nicht. Der hat auch keine Unterlagen. Jetzt kann er vielleicht in der EPA gucken und sich ein PDF angucken, aber ne, die Datengrundlage ist für ihn erstmal mau, weil er hat im Zweifel ja nur diesen Papierzettel, wo drauf steht, meine Verdachtsdiagnose und wenn man sich Mühe gibt, noch ein paar Zeichen dazu, aber auch dieser Text ist natürlich begrenzt, ja. Und dann kommt das Nächste, ist natürlich auch immer wieder die Sache, sagen die Kollegen auch, ja gut, aber der kriegt ja dafür auch Geld, dann kann er das ja auch machen, ja. Also das ist eigentlich der Punkt, wie die Überweisung dann hinterher ist. Natürlich müssen so viele Informationen zum Nächsten wie möglich, ja, damit eben diese Doppelbehandlung und diese Sachen nicht passieren. Was aber auch einfach mir wichtiger wäre noch, wäre, dass wir einfach zusammen an einem großen Pool arbeiten und eben nicht jetzt anfangen wie früher, ach ja, jetzt mache ich das elektronisch und dann ruft er es sich halt nicht auf den Zettel ab, sondern hat es schon mal irgendwie, ne, digital. Also das natürlich ist das besser, aber ich glaube, dass das Draufgucken, wie wir generell auf diese Versorgung gucken, sich irgendwie in unserem Kopf ändern muss.
Den Rückkanal, ne, der wäre dir bestimmt auch nochmal wichtig, ne, weil du sonst erfährst beim nächsten Besuch deines Patienten, ja, ich war da und da. So, das glaube ich, in dem Rahmen der E-Überweisung auch nochmal eine gute Feedbackschleife, dass du weißt, er hat überhaupt einen Termin wahrgenommen, weil manchmal machst du eine Überweisung, geht ja derjenige vielleicht gar nicht hin. Und auch dann eigentlich mit welchem Befund kommt er zurück und den hast du vielleicht auch schon vorher.
Genau. Das ist ja so ein bisschen was wie die Medikationsliste, nur die Überweisungsliste. Ja, dass ich mir das so angucken kann und dann, also ja.
Ja, du hast ja die Zusammenarbeit angesprochen, Annette. Da ist natürlich, liegt es nahe, Rania, dass wir natürlich nochmal auf den Kliniksektor schauen. Überweisung, wie gesagt, ist ja nicht nur PDF und von rechts nach links, sondern das hat ja auch Einfluss auf euch und vielleicht kannst du das aus der Klinikperspektive nochmal beleuchten.
Ja, wir waren ja vorhin bei Weihnachten und Wünsch dir was. Das wäre natürlich toll.
So sieht's aus.
Wenn wir perspektivisch da sektorenübergreifend wirklich Zusammenarbeit auch so gestalten könnten, dass es einen Mehrwert bietet. Aber ja, also Spaß beiseite, absolut. Die E-Überweisung betrifft natürlich auch den stationären Sektor genauso wie den ambulanten, weil häufig wird das Thema erst nur für Arztpraxen wahrgenommen, so wie bei vielen anderen. Aber tatsächlich ist es auch für Krankenhäuser, spielt es eine sehr, sehr große Bedeutung. Nicht zuletzt, weil Kliniken einfach jeden Tag Empfänger von Überweisungen sind, ob in Ambulanzen, Spezialsprechstunden, Hochschulambulanzen. Annette hat schon gerade gesagt, wie viel da im Vorfeld einfach schon passiert, ob es jetzt in der vorstationären Diagnostik ist, selektive Eingriffe. Aber an der Schnittstelle entscheidet sich halt einfach oft, ob ein Prozess, ein Behandlungsprozess aus PatientInnensicht als reibungslos oder eben nicht reibungslos wahrgenommen wird. Und bis dato ist das halt noch nicht der Fall. Und weil du auch nach meiner Perspektive aus stationärer Sicht nochmal ganz konkret gefragt hast, heute erleben wir halt einfach super viele Medienbrüche. Patientinnen und Patienten kommen dann eben bis heute mit Papierüberweisungen, mit unvollständigen Informationen. Es fehlen irgendwelche Vorbefunde, was einfach diese zeitliche Komponente so weit nach hinten verlagert. Das bindet einfach auch personelle Ressourcen und im schlimmsten Fall werden dann auch irgendwelche Eingriffe abgesagt, was dann natürlich auch wieder mit Kosten verbunden ist und mit dem GEDIG und so wie es eben jetzt in dem Gesetz steht, soll die E-Überweisung deshalb deutlich einfach strukturierter sein. Es soll ein digitales Formular sein und Ziel ist dann, wie Annette schon sagt, einen strukturierten sektorenübergreifenden Versorgungspfad zu haben. Und da liegt dann der eigentliche Mehrwert und nicht nur in der E-Überweisung selbst, sondern dann am Ende des Tages die Integration in einem klinischen Workflow zurück ins KISS und auch weitere Anwendungen, wo dann die Informationen da ankommen, wo sie auch gebraucht werden, ohne einen Medienbruch. Und genau darin, würde ich jetzt sagen, liegt auch die strategische Bedeutung für Krankenhäuser, wer die Information dann intelligent, vielleicht auch in einen neueren oder angepassten Prozess integriert, verbessert dann nicht nur die Patientensteuerung, sondern auch hoffentlich die Versorgungsqualität und erhöht dann auch die Effizienz dadurch.
Ja, das hört sich ja fast so an, als müssten wir uns mit dem Gedik beeilen jetzt hier, ne? Lass aber nochmal in eins reinschauen. Es ist ja schön, wenn wir damit Impulse geben für die Umsetzung. Jetzt muss es auch irgendeiner tun am Ende des Tages. Man hat in das, in den Beschluss ja auch reingeschrieben, wenn man es mal ein bisschen provokant sagt, mehr Macht für die Gematik. Ja, Fred, vielleicht kannst du was dazu sagen. Ist das eher Vorteil, ist das Risiko? Macht das Sinn, dass man da einfach deutlich durchgeht? Wir hatten bei Annette auch gehört, das fand ich auch interessant, dass es eben auch eine Frage ist, wie das dann auch am Ende ausgestaltet ist, ne? Wie das im System dann auch ausgestaltet, dass es wirklich wirkt. Vielleicht, was denkst denn du dazu?
Ich war ja selber eine Dekade lang in den Kinderschuhen der Gematik mit dabei. Das heißt, da waren wir eigentlich Spezifikateure, haben Standards mehr verfasst, Zulassungen vorgenommen, irgendwie ganz viel Wert auf Interoperabilität gelegt. Dann haben wir eine Ausschreibung gemacht, um die Infrastruktur anzustoßen, um die Autobahn sozusagen zu bauen. Und ich glaube, durch das GEDIC und auch jetzt durch das Papier der Gematik, ne, wird klar, die Gematik wird viel mehr Steuerungsorgan. Ne? Das heißt, sie wird auch selbst Ausschreibungen und Betrieb sicherstellen, indem sozusagen Dienste einmalig bereitgestellt werden, genau um eigentlich eine Garantie zu geben, dass auch Dienste immer da sind, verfügbar sind, so arbeiten, wie sie sollen und auch immer auf dem neuesten Stand sind. Das heißt, da wird schon eine größere Rolle einfach der Gematik zugeschrieben, um künftig auch, wie gesagt, viel besser priorisieren zu können, um durchsetzen zu können und natürlich um Interoperabilität verbindlicher zu machen. Das wird am Ende alle betreffen und wir alle müssen dann auch aus Herstellersicht da mit der Gematik an einem Strang ziehen und an der Umsetzung der Gesetze arbeiten. Da wird aber noch eine Menge passieren und eine Menge Änderungen wieder kommen. Also das heißt, das machen wir nicht zum ersten Mal. Das heißt, auch in den letzten, also alle 5 Jahre gibt es sozusagen so eine Iteration, wo es um Machtverschiebung geht und wo quasi immer wieder neue Aufgaben kommen und neue Steuerung. Und da sind wir, die Leute, die schon länger dabei sind, kennen das. Und ich glaube, diesmal wird es nochmal wieder eine Stufe verbindlicher. So würde ich das erstmal zusammenfassen.
Annette, wenn ihr so Gematik hört oder so im ambulanten Bereich, ne, du bist in der Sprechstunde und ist das irgendwie für dich böhmische Dörfer und du sagst, naja, Hauptsache es wird irgendwie, oder ist das etwas, was dich beschäftigt?
Also mich persönlich beschäftigt das natürlich. Ich bin aber, glaube ich, auch eher Bubble als der so Standardhausarzt, der, glaube ich, mit dem Wort Gematik und TI eher graue Haare verbindet, um es mal freundlich zu sagen. Ja, ich glaube, dass das einfach viele, viele technische Dinge sind, die meine Kollegen nicht gut verstehen, weil man nicht so genau weiß, was sich dahinter verbindet und weil die Erfahrungen aber damit, also wenn man Kontakt damit hat, meistens eher negativ als positiv besetzt sind, weil wann hat man Kontakt dazu, wenn es irgendwas Neues gibt oder wenn irgendwas wieder nicht funktioniert, weil, ne, man keine Karten einlesen kann oder weil jetzt hier irgendwelche Konnektoren abgelaufen sind oder weil man seinen Ausweis wieder tauschen musste. Ne? Das sind alles so Kontaktpunkte, die man halt in diese Sparte hat. Das heißt, ich glaube, die Konditionierung ist, was das angeht, nicht gut.
Tobi, die Frage stellt sich ja daraus, ne? Wenn wir so ein bisschen in andere Wirtschaftszweige gucken, was wird denn eigentlich die Gematik? Ist das das so Android des Gesundheitssystems oder sogar eher eine Bundesnetzagentur? Wo geht die Reise denn wohl hin?
Ja, die einen sagen so, die anderen so, glaube ich, Fred. Ich glaube, was Annette ja auch sagt, ist A, die Verbindlichkeit, dass man auch eine gewisse klare Roadmap drin hat, aber tatsächlich eben auch, dass jemand dafür verantwortlich ist, dass vernünftig ausgestaltet ist. Und noch was hast du gesagt, Annette, dass man uns quasi begleitet, ja, oder auch der Wunsch oder das auch erklärt. Was heißt das? Und nervt jetzt nur diese Tausch der EHBA oder weiß ich warum und macht das Sinn? Ich glaube, das Bedürfnis hören wir immer wieder und das ist auch etwas, was wir uns vornehmen sollten, tatsächlich da einfach intensiver zu unterstützen. Anja, ich weiß nicht, wie ist es bei dir in der Klinik oder bei euch auch in der KISS-Herstellung? Schon was bewegt, oder?
Ja, absolut. Also ich meine, unsere Kunden und Krankenhäuser per se haben ja mit der Gematik bis dato ja nicht regelmäßigen Austausch und Kontakt, sage ich jetzt mal. Ganz viel wird ja auch über die DKG immer kommuniziert, die eben repräsentativ dann auch für die Krankenhäuser steht. Aber ich würde da auch gar nicht von Macht sprechen wollen, sondern von einer Rolle. Ich glaube, Tobi, du hast es gerade gesagt, ne? Die Rolle muss einfach sein, dass jemand Verantwortung übernimmt. Und das hatte in den letzten Jahren einfach gefehlt, muss man ehrlich sagen. Auch eine Zertifizierungsstelle, die einheitlich ist. Standardisierung kann ja nur Standardisierung sein, wenn sich auch jeder dran hält. Interop kann nur funktionieren, wenn sich jeder dran hält. Deswegen finde ich es auch super wichtig und richtig, dass es jetzt in dem Gesetz steht. Und selbst unsere Bundesgesundheitsministerin spricht von Stabilität der TI. Da auch das kann nur funktionieren, wenn es jemanden gibt, der das Ganze mitsteuert. Und deswegen glaube ich, dass die Rolle der Gematik eine verantwortliche Rolle sein wird. Und auch das sehe ich grundsätzlich als richtig, wenn es dann eben diese verlässlichen Rahmenbedingungen gibt, Planungssicherheit gibt, aber gleichzeitig, und das möchte ich aber trotzdem einmal ganz klar sagen, darf das nicht dazu führen, dass die Gematik irgendwie zum Innovationshemmnis wird oder dass kein Wettbewerb mehr stattfinden darf. Die Aufgabe muss es eben sein, Rahmen setzen, aber nicht den Wettbewerb zu ersetzen. Und deswegen glaube ich, wenn alle das gleiche Verständnis davon haben, gibt es da gar nicht so viel Machtgefüge, sondern es geht um Stabilität und vor allem in diesen aufregenden Zeiten, wo wir sehr viel parallel stemmen müssen, alle zusammen Betrieb aufrechterhalten. Und das können wir nur gemeinsam schaffen. Und wenn die Gematik das im Auge behält und Vorgaben gibt, wie das standardisiert passieren kann, dann immer gerne.
Annette, du zuckst.
Genau, ich wollte auch sagen, ne, so eine Art Lotsenfunktion fände ich da halt wichtig, ne, dass wir irgendwie was haben, an was wir uns halten können, wo man auch weiß, wo ich nachfragen kann, wenn ich eine Frage habe, ja, und genau, dass das einfach ja so nahbarer, ja, Partner, ja, so.
Bevor wir uns so dem anderen Gesetz nochmal widmen, müssen wir nochmal den Technikanteil, glaube ich, reinspielen, nur mal kurz zu dem Punkt vorhin. Ich glaube nämlich eher, dass wir auch gar nicht über Macht reden, sondern über die Android-Plattform, also eine Open-Source-Plattform, die vielleicht die Gematik dann eher beisteuert. Wir sehen ja jetzt schon, wie fleißig die Kolleginnen auf GitHub und Co. sind. Und ich glaube, das wird der Part. Das heißt, ist gar nicht innovationshemmend, sondern eher weiter öffnend und Beispiele gebend und Co. Also damit würde ich sozusagen da diese Rolle auch abschließen und schauen sozusagen, was bringt uns denn zum Beispiel das Beitragsstabilisierungsgesetz? Das heißt, das GEDIG ist etwas über Digitalisierung. Tobi, gibt es beim Beitragsstabilisierungsgesetz überhaupt digitale Regelungen?
Ja, das ist weniger und wir trauen uns das hier trotzdem anzusprechen, obwohl Menschen aus dem Klinik- und im ambulanten Bereich dabei sind, weil es natürlich, glaube ich, kein Punkt ist, Annette und Ranja, der besonders viel Freude macht, was da auf uns zukommt an Regelungen. Vielleicht ist eben die Frage aber auch, der Spardruck wird höher. Ich glaube, das haben wir alle verstanden und es gibt die verschiedensten Regelungen, eben Dinge einzusparen. Vielleicht gehen wir gar nicht in die einzelnen tatsächlich Bereiche, sondern eben auch die Frage, was das für die Klinikbetreiber bedeutet oder für dich gleich, Annette. Aber vielleicht meint ihr auch, dass das etwas sein kann, was nochmal Digitalisierung auch vorantreibt, weil man einfach noch effektiver werden muss, was man auch nicht alleine schafft. Ne? Deswegen haben wir ja auch diese Dinge, EPA und E-Überweisung angesprochen, aber eben diese übergreifende und Zusammenarbeit besteht bei allem Zweifel vielleicht dann doch auch ein Hoffnung, Funke, dass es eben durch neue Prozesse und Digitalisierung sich verbessert. Ranja, vielleicht kannst du das aus dem Blickwinkel Klinik nochmal die Hoffnung verteilen.
Die Hoffnung? Annette, was? Nee, Spaß. Also ich glaube, ich hab den Podcast ja auch so ein bisschen damit angefangen. Ne? Wir versuchen ja an verschiedenen Ecken und Enden aus stationärer Sicht und mit unseren Kunden einen Weg zu finden, wie man richtig priorisiert. Und dass das nicht immer ganz leicht fällt, vor allem wenn so enorme Summen an Einsparungen genannt werden, die dann am Endeffekt vor allem den Alltag eines Praktizierenden, eines Leistungserbringenden treffen, das ist nicht immer einfach und es hat auch nichts mit Zahlen zu tun, sondern dahinter stecken ja auch immer Menschen. Und ich glaube, dass man da eben, dass man mitdenken muss und auch die Kommunikation mitdenken muss. Und
das absolut sind, richtig, ja.
Wir halt gewillt und wenn wir das jetzt an einem Beispiel festmachen, ne? Eine Auswirkung von dem BStabG, wenn wir uns jetzt die PPR 2.0 anschauen, es gab jetzt die letzten Jahre irgendwie ganz viel Verpflichtungen, mögliche Pönalisierung etc. pp. Unsere Kunden haben gemeinsam mit uns einen Weg gefunden, das super erfolgreich auch nach draußen zu bringen. Und jetzt in dem Entwurf oder beziehungsweise in dem Gesetz ist es halt wieder unmittelbar davon getroffen. Das heißt, dass der Gesetzgeber eben vorsieht, von dieser verpflichtenden Anwendung irgendwie Abstand zu nehmen. Auf der einen Seite ganz viel Unsicherheit. Annette hat das am Anfang schon gesagt. Niemand weiß jetzt so genau, wohin es geht. Und am Ende des Tages wird es jetzt darum gehen, wie kommunizieren wir was und an wen? Und diese Fragen stellen wir uns natürlich jetzt seit 5 Tagen, seitdem das so final ist. Vor Inkrafttreten werden wir natürlich schauen, dass wir unsere Kunden da mitnehmen und sagen, welche Aspekte hier getroffen werden. Wir brauchen auch nicht darüber sprechen, dass, ich weiß gar nicht, im Jahr 2024 waren, glaube ich, ich lüge, 60% oder sowas betroffen von Insolvenzen. Ich glaube, es waren 66%, ne, von den allgemeinen Krankenhäusern ab 100 Betten hatten da irgendwie Verluste geschrieben. Sparen war noch nie ein Fremdwort für den Klinikalltag. Jetzt wird es aber, glaube ich, noch mal ein bisschen ernster. Und jetzt wird es halt darum gehen, dass wir das gemeinsam mit den Kunden, gemeinsam aber auch im BVITG versuchen, da so ein bisschen die Stimmung zu lindern, wenn es möglich ist. Aber Annette, ich weiß nicht, wie ihr das im ambulanten Sektor und du vor allem als Leistungserbringende siehst.
Ja, also was bei mir ankommt, was man fühlt, ist, dass einem irgendwie komplett die Wertschätzung seiner Arbeit damit so genommen wird. Ne? Also einem wird quasi gesagt, mach das besser und mach das billiger. So, ja, weil das ist zu teuer. Ich glaube, wir haben alle verstanden, dass es zu teuer ist und dass der Outcome zu schlecht ist. Der Weg, wie es jetzt quasi auferlegt wird und vor allen Dingen auch den Kollegen auferlegt wird, ist einfach, du sagtest es gerade schon, kommunikativ und vielleicht auch in der Ausgestaltung, dazu will ich jetzt gar nicht so viel sagen, einfach, das ist was Gefühltes und natürlich dann auch was Realistisches, weil was haben wir gesehen im letzten Jahr? Also ne, jetzt ist ja gerade so die Zeit, wo man auch die Zahlen vom letzten Jahr bekommt, was der Steuerberater einem sagt, was die Personalkosten angeht, was die Raumkosten angeht, was all diese Dinge angeht, ja. Und da haben wir unfassbare Steigerungen. Also da kann man wirklich, muss man wirklich richtig schlucken, ja, was genau die Manpower angeht. Und dann kommt sowas, wo gesagt wird, okay, es gibt jetzt weniger Geld, ihr bekommt weniger Geld, ihr sollt aber eigentlich noch mehr leisten. Und wir haben unsere Mitarbeiter, die auch alle am Rande der Verzweiflung sind, weil natürlich auch Prozesse fehlen, weil natürlich auch Strukturen fehlen, weil einfach ne, auch die Wünsche, die von den Patienten an uns herangetragen werden, ja, was man noch alles machen müsste oder was, ne, das ist auf so vielen unterschiedlichen Ebenen nicht was Positives, was da ankommt, was einem einfach den Job, den man macht. Und wir sind ja alle angetreten, nochmal, das habe ich am Anfang auch schon mal gesagt, einfach um Menschen, um Gesundheit zu machen, ja, um der Gesellschaft zu helfen, dass wir irgendwie besser sein können. Und das kann man, glaube ich, in diesem Rahmen mit diesem Gefühl schlecht produzieren. Und ich glaube, da wird man niemanden noch zusätzlich mitnehmen auf so eine Reise, die wir ja eigentlich brauchen. Und eigentlich brauchen wir irgendwie Optimismus, glaube ich, um was zu verbessern und nicht das Gefühl, dass alle quasi einen drüber kriegen und dann zu erwarten, dass es hinterher besser wird. Also da finde ich einfach den Ansatz so falsch. Grundproblem verstehe. Ne? Also ich finde, das Grundproblem müssen wir angehen. Das ist unumweichlich. Das ist so, ja. Aber dieser Weg ist eigentlich absurd, muss man ehrlich sagen.
Und auch ein bisschen
sagen.
Widersprüchlich, wenn ich das noch ergänzen darf. Weil auf der einen Seite wird man dazu getrimmt, innovativ zu sein und zu digitalisieren, was ja nicht per se von vornherein heißt, dass man einspart, weil Digitalisierung an sich ist natürlich erstmal ein Aufwand, den man betreiben muss und Innovation machen muss. Und ich glaube, dass das einfach, ich habe jetzt die Frage nicht gehört, welche Software ist innovativ von Klinik-Geschäftsführungen, sondern eher, was ist, wo verlieren wir mehr Geld, wo verlieren wir mehr Zeit, wo verlieren wir mehr Erlöse? Und es ist schwierig, da gegenzusteuern, wenngleich wir natürlich immer schauen, dass wir mit Digitalisierung und den Maßnahmen, die wir schaffen, natürlich zu entlasten. Und da würden wir uns natürlich auch wünschen in Zukunft, dass es für Digitalisierung und Innovation einfach auch Geld gibt, weil das war bis dato außer das KZG einfach nicht der Fall. Neben den ganzen Sparmaßnahmen muss man halt auch schauen, wie man das dann auch umsetzt.
Gut, dann schwenken wir jetzt nochmal zu den Apotheken einfach mal, weil das dritte Gesetz war, was wir aufgegriffen haben. Und Tobi, die Frage da an dich, ist das ein Digitalgesetz?
Zumindest stehen digitale Dinge drin und ich greife nochmal auf, was ihr gerade gesagt habt. Ne? Auf der einen Seite steht irgendwo, wir müsst jetzt, was es sagt, noch besser werden, aber dabei günstiger. Ja, aber es muss uns auch irgendwie die Mittel ja in die Hand gegeben werden. Ne? Du hast gesagt, Förderung für Innovation. Und tatsächlich erleben wir jetzt hier in dem Bereich schon, dass auch tatsächlich neue Wege mit drin sind. Annette, sonst war es ja auch immer Gegeneinander, ne? Wer impft jetzt mit den Apotheken und wer darf den Blutdruck messen und solche Sachen. Und da ist tatsächlich mal was gelungen jetzt. Da würde mich auch eure Meinung noch interessieren. Wir erleben es jeden Tag. Wir haben ja dort auch die Medivice Telemedizin-Boxen, dass jetzt in Apotheken Ärzte und Apotheker zusammenfinden und gemeinsam quasi den Patienten versorgen. Und tatsächlich auch beide ihre Leistung abrechnen dürfen und es kein Gegeneinander mehr ist, sondern tatsächlich auch eine Form der Entlastung, zumindest das, was wir jeden Tag hören und für den Patienten ganz, ganz spannend. Annette, vielleicht fangen wir mit dir an. Könntest du dir denn vorstellen, assistierte Telemedizin in Apotheken durchzuführen und dann ganz normal über die Gebührenordnung abzurechnen? Ist das etwas, was du sagst, ja, das bringt uns in eine gute Richtung?
Also erstmal finde ich es gut, wenn Sektoren miteinander arbeiten, weil wir arbeiten ja alle am gleichen Ziel. Ja, also wir wollen Patienten versorgen, Gesundheitsversorgung gestalten. Das heißt, da gehören alle zu und da gehören die Apotheker meiner Meinung nach ganz elementar mit ins Boot. Ich finde es schwierig, wieder genau wie die andere Geschichte über ein Gesetz sowas zu regeln, ohne dass wir vorher vernünftig im Austausch waren, weil das nehme ich tatsächlich nicht wahr, obwohl ich viel unterwegs bin. Und natürlich ist alles gut, was unsere Versorgung besser macht, aber wir brauchen halt eigentlich erstmal eine vernünftige Plattform noch dazu, wo wir dann auch alle zusammenarbeiten. Ja, also wenn es jetzt eine Parallelwelt gibt, in der der Apotheker dann auch noch mit ist, dann habe ich nicht nur noch das Krankenhaus und noch den Facharzt, sondern auch noch den Apotheker mit, dann wird es irgendwann werden so viele Kanäle, dass ich sie einfach nicht mehr überblicken kann und ich gar nicht mehr weiß, wo mein Patient wie, mit wem, worüber gesprochen hat. Ja, und wenn das geregelt ist und wir wissen, wer mit wem, wann und wo war, und was schon getan hat, dann wird ein Schuh draus. Ne? Vorher
ja,
schwierig.
Ob
deine Frage zu antworten, ich wäre auf jeden Fall bereit. Ich bin immer bereit, mit allen zusammenzuarbeiten. Wir brauchen dafür nur eine gute Abstimmung.
Also wir haben es tatsächlich auch schon geschafft, auch mit Technologien von Freddy zusammen, dass wir aus laufenden Telemedizinsitzungen dann, dass der Telemediziner, also Ärztin, Arzt, live auf die EPA und die EML zugreifen konnte und damit tatsächlich dann auch Informationen zusammenbekommen hat. Das geht im Moment noch nicht in allen Konstellationen. POP2 wird nochmal ein extra Thema sein, Freddy, glaube ich, ne? Aber solche Dinge, also da sieht man vielleicht ein bisschen auch, dass Gesetze dann, dass es uns zumindest gelingen muss, Gesetze gut miteinander zu kombinieren, ne? Das, was wir ganz am Anfang besprochen haben, EPA und bessere Zugriffe und dass wir einfach auf diesen gemeinsamen Plattformen auch EML zusammenarbeiten. Rania, ist das etwas, was euch in der Klinik auch irgendwie tangiert mit der assistierten Telemedizin oder Telemedizin insgesamt, was da jetzt an Gesetzesvorlagen ist?
Ich glaube, ich kann das nur unterstreichen, was Anne gerade gesagt hat und du auch so ein bisschen zusammengefasst hast. Je mehr Zusammenarbeit sektorenübergreifend, desto besser. Je mehr Informationsfluss, desto besser. Auch das mit dem übergeordneten Ziel, dass Patienten und Patienten eben versorgt werden. Das kann ich nur unterstreichen und auf den ersten Blick klingt es natürlich bei so einem Apothekengesetz nicht nach Klinik, aber insbesondere die Schnittstelle in der Versorgung ist das, was uns natürlich betrifft. Und wenn insbesondere in der Entlassmedikation, ja, sehen wir das, diese ganze Closed-Loop-Medication, jetzt auch noch im DGMP. Also kurzum, ja, es betrifft uns, ob wir jetzt als KISS-Hersteller oder Stellende hier darauf zurückgreifen werden, ist wieder eine Sache von Priorisierung und Innovation, weil es ist, das steht außer Frage, ein innovativer Ansatz, den ich persönlich jetzt sehr, sehr begrüße, weil ich denke, genau das kann die Zukunft sein. Es wird aber in der Realität wahrscheinlich daran scheitern, dass es viele, viele Pönalisierungen bei anderen Vorhaben, wir haben heute nur zwei genannt, GDIG und BSTAPG, dann kommt jetzt noch die Notfallreform, dann kommt noch eine Primärversorgungsinitiative und dann kommt natürlich sowas wie MediWise super gelegen auf der anderen Seite und da möchte ich jetzt auch vielleicht noch einen Satz zu verlieren, sehen wir in der Realität, dass unser Bundeskanzler sich hinstellt und Krankschreibungen nicht mehr möglich macht, nicht mehr telefonisch möglich macht und dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es dann in die Digitalisierungsschiene wahrscheinlich noch unmöglicher wird, irgendwas zu machen. Also ich glaube, dass es sehr, sehr schnelllebig sein wird. Meine Hoffnung ist, dass wir innovativ werden und dass wir sowas wie ihr, Tobi, solche innovativen Ansätze weiter verfolgen können und dann bitte auch so, dass es ja, die Daten zur richtigen Zeit des richtigen Patienten am richtigen Ort sind.
Wir mit und wir sehen, es ist ganz schön viel los und wir sollten vielleicht den Podcast und die Wünsche an verschiedenen Stellen dann auch vorspielen. Aber zumindest können Gesetze auch was bewirken und ich glaube, wichtig ist, dass es eben tatsächlich, was du auch gesagt hast, Annette und Rania, diese Praxisnähe einfach noch auch da ist und diese Umsetzungsmöglichkeit. Wir sind am Ende angekommen. Gefühlt könnten wir noch Stunden mit euch weitersprechen. Und ich glaube, wir müssen das unbedingt fortsetzen, wenn dann in 2 bis 3 Monaten die nächsten Regelungen vor der Tür stehen. Und in der Zwischenzeit glaube ich, sollten wir gucken, dass wir die Prozesse weiter verbessern. Das habe ich mitgenommen in den verschiedenen Bereichen. Und wir reden ja schon seit gefühlt 25 Jahren drüber, intersektorale Zusammenarbeit verbessern. Und dass wir dort einfach, Freddy, in der Zwischenzeit stark an der Technologie arbeiten, mit der Gematik zusammen, so wie ihr es ja auch ganz toll macht. Oder? Ich glaube, das sollten wir als Aufgabe nochmal mitnehmen. Und dass wir tatsächlich die tollen Menschen, die jeden Tag am Patienten arbeiten, da wirklich gut an die Hand nehmen, oder?
Ja, wir werden das Wie ausprägen und allen helfen.
So, ich glaube, besser kann man ein Ende des Podcasts nicht zusammenfassen. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich, Annette und Rania, für eure Zeit und eure Einblicke und auch die Einsichten. Und dann freuen wir uns unbedingt auf die Fortsetzung.
Danke euch.
Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Bis bald, bleibt gesund.